Grüß Sie, mein Gast heute ist Jutta Speidel. Frau Speidel, was bedeutet es, wenn man die Amaryllis als Geburtsblume hat?
Es zeigt auf eine Entwicklung auf alle Fälle hin. Vielleicht auch sogar auf eine große Entwicklung, eine Metamorphose.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Jutta Speidel, die haben alle schon mal gesehen.
Ja, die haben doch auch schon alle schon mal gesehen. Oder nicht?
Ja, naja, also ich stelle schon manchmal fest, wenn so irgendwelche Empfänge oder was sind und dann sind diese Mädels da an dem Counter, dass die von Tuten und Blasen keine Ahnung
haben. Die haben sie noch nie gesehen?
Ja, ich habe immer so das Gefühl, die stehen vor mir und sagen, ja, und wer sind Sie? Aha. Also ja, doch, ja. Doch. Das ist schon ein Generationswechsel. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass die auch nicht mehr gucken. Die bewegen sich in diesen Internetportalen.
Die schauen halt anders. Aber,
ja.
Aber ich meine, die haben alle schon mal gesehen, 2 große Monitore. Und ich habe große Monitore zu Hause. Reichen nicht aus, um allein die bei Wikipedia gelisteten Filme und Fernsehauftritte von Ihnen zu zeigen und aufzulisten.
Das stimmt, ja, das ist wirklich viel.
Welche werden Sie im Zweifel auch nach langer Zeit am häufigsten noch angesprochen?
Ja, es gibt so ein paar Kultgeschichten, lustigerweise. Und früher war es ja verpönt, eine Serie zu machen. Da bist du dann schräg angeguckt worden von bestimmten Herren in den Redaktionen. Aber 3 sind einer zu viel, werde ich nach wie vor unglaublich oft angesprochen.
Und da sind wir jetzt in den frühen 70er Jahren?
Da sind wir 74, genau.
Ja. Unglaublich. Wo gibt's das überhaupt noch irgendwo? Wird noch irgendwo gestreamt oder gibt es da noch Videokassetten?
Nee, du kannst es kaufen. Du kannst es als
DVD.
Als DVDs kaufen und zwar, glaube ich, 4 Stück zusammen.
Haben Sie da was davon als Schauspielerin? Ganz blöd gefallen. Es wäre doch schön.
Ja, nein.
Aber nein.
Gar nicht. Also erstens mal haben wir damals wahnsinnig wenig Geld verdient für so eine Serie. Aber das ist längst abgelaufen.
Haben Sie ein Gefühl dafür, warum gerade eben zum Beispiel dieses 3 sind einer zu viel, Familienserie?
Das ist keine Familienserie. Es ist eine Serie von 3 jungen Leuten. Und die alle Träume haben und mit diesen Träumen. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Entwicklungsgeschichte. Ein will Architekt werden, der andere ist Junglehrer. Und sie ist Töpferin und keiner weiß so. Sie leben von der Hand im Mund und auf dem Land draußen. Und das hat so einen Charme, das ist so zauberhaft, das ist warmherzig. Das ist, glaube ich, für diese raue Zeit, in der wir leben, Balsam für die Seele.
So kann es ja sein. Jedenfalls funktioniert es offensichtlich bis heute, wenn Sie immer noch darauf angesprochen
haben. Und das gucken viele junge Leute.
Okay. Jetzt haben wir die Amaryllis völlig verloren, mit
macht
der wir angefangen
haben. Macht nichts. Ist ja auch eine Winterblume, jetzt haben wir ja schon Frühling.
Ja, aber das Prinzip Geburtsblume, das kannte ich überhaupt nicht.
Naja, die habe ich vielleicht insofern erfunden, weil die stand einfach auf dem Nachttisch von meiner Mama.
Es gibt das Prinzip Geburtsblume, gibt es tatsächlich. Kann man nachschlagen. Und es funktioniert so ein bisschen wie das Prinzip Horoskop. Also das heißt, dass also die Blume des Monats sozusagen dann einen möglicherweise irgendwie prägt.
Ja, jetzt bin ich im März geboren und das ist für eine Amaryllis sehr ungewöhnlich. Und ich nehme an, damals gab es das wahrscheinlich gar nicht so oft. Heute kriegst du ja im Winter, wirst du ja schon im November zugedröhnt mit Amaryllis-Geschenken und so. Ja. Aber damals, glaube ich, war das was sehr, sehr, sehr Besonderes. Und du hast einfach diese Knolle aufgehoben und hast sie dann im Sommer irgendwann mal eintrocknen lassen. Und wenn man die halt dann zu spät aus dem Keller holt oder zu früh, dann blüht sie azyklisch. Also ich habe das auch schon hingekriegt, dass ich mitten im Sommer eine Amaryllis blühen hatte. Und zwar deshalb, weil ich sie einfach draußen gelassen habe.
Aber sehen Sie da wirklich irgendwie so, wie gesagt, ähnlich beim Prinzip Horoskop, da wären Sie wieder? Vom Sternzeichen?
Ich bin wieder, ja. Also ich bin so ein Frühlingsmensch, der da rausstürmt und sagt, hoppla, hier bin ich. Jetzt, was kann ich alles machen? Aha. Was riecht denn da so toll? Was schaut denn da so schön aus?
Also die Amaryllis
also,
ist es ja eher
doch,
nicht
doch.
Da im Winter.
Die Amaryllis ist für mich mit der Sonnenblume, sind meine absoluten Lieblingsblumen. Und die Amaryllis ist einfach spannend.
Und stand auch bei Ihnen und Ihre Mutter wohl auf dem Nachtkästchen, als sie zur Welt gekommen sind.
Sie blühte. Also ich habe ein Foto, das können Sie auch hinten angucken. Das ist dann zwar schon die Herbst-Amaryllis gewesen, aber da war ich schon da in 3/4 Jahr. Aber meine Mutter sagte immer, ich hatte eine Amaryllis.
Und das hat auch Sie im Zweifel abgefärbt. Und warum war Ihnen wichtig, dass Ihre Romanheldin jetzt, die Valerie, die gleiche Geburtsblume hat wie Sie, also auch Amaryllis?
Weil ihr Leben danach ist. Sie ist ja wirklich eine, die schon von klein auf einen ganz, ganz großen Traum hat und gar nicht weiß, wie sie da hinkommt. Aber sie kann gar nicht anders, weil alles in ihrem Leben dreht sich um diese Fantasien und diese Entwicklung und wie sie auch durch Zeiten durchgeht, wo es nicht blüht, ja, wo es ein bisschen hart ist und wo sie auch ein bisschen klein beigeben muss und dann, wie sie am Ende eine, ich sage immer, Metamorphose durchlebt.
Ist ja bei Ihnen aber schon anders, oder? Also wenn man sagt, die Amaryllis blüht dann spät.
Ich bin ja auch nicht
also
Valerie.
Da enden dann die Parallelen tatsächlich auch schon. Also ja. Amaryllis heißt auch das Buch, über das wir natürlich sprechen werden.
Ja, weil ich das einfach so passend finde. Mhm.
Sie haben eigentlich immer geblüht oder sehr lange geblüht, deswegen ja auch, die haben alle schon mal gesehen. Da hat uns vor kurzem Iris Berben im Interview erzählt, dass sie sehr gut die Kunst des Unsichtbarseins in der Öffentlichkeit beherrscht. Also wenn sie gar nicht erkannt werden will, schafft sie das ganz gut. Können Sie das auch?
Das kann ich ziemlich gut, ja.
Ja?
Ja.
Wie geht das?
Naja, ich habe ja im Gegensatz zu Iris, muss ich dazu sagen, die Iris hat eine ganz andere Aura als ich. Die Iris ist eine dunklere Frau, ja. Die ist eine mystischere Frau.
Aber deswegen ja nicht unsichtbar.
Ja, Moment. Deswegen hat sie es ein bisschen leichter wie ich. Ich habe, wird mir jedenfalls gesagt, wenn ich in einen Raum reingehe, fängt er an zu strahlen. Mhm. Und da bin ich ja eher eine Sonnenblume. Und da ist es schon ein bisschen schwerer, aber ich kann mich schon rumdrücken, wenn ich keine Lust habe, mit Journalisten zu reden oder jetzt groß wie angequatscht zu werden, kann ich mich schon so ein bisschen unsichtbarer machen.
Bevor Jutta Speidel angefangen hat, Theater zu machen, hat sie offensichtlich Theater gemacht. Oder warum sind Sie zweimal von der Schule geflogen?
Weil es mich nicht wahnsinnig interessiert hat. Also ich hatte irgendwie, ich war dazu auch noch auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, nämlich in Lochham und Gräfelfingen-Lochham im Kurt Huber und eigentlich nur aus Faulheit, weil ich kein Latein lernen wollte. Mhm. Und Mathematik ist also das Letzte und ich war einfach völlig auf der falschen Schule. Ich hätte in eine Waldorfschule oder sowas gehört, das wäre das Beste gewesen.
Aber okay, das war damals noch nicht so? Oder
doch, meine Eltern fanden das nicht so doll.
Nicht so doll.
Ja.
1968 waren Sie 14, schon alt genug fürs Hippie-Sein?
Sagen wir mal, in der Seele war ich das immer so im Gedanken, weil ich einfach sehr unkonventionell auch aufgewachsen bin. Mhm. Meine Eltern hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit für mich und wir wohnten in Gauting in dem alten, ja, schlossähnlichen Gebäude von Leo Putz, dem Maler Leo Putz, mit 20.000 Quadratmeter Garten. Ich hatte also alle Bäume, auf die ich steigen konnte, mich verstecken konnte. Ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Gartenhäuser und es gab dieses wunderbare Haus, was gelüftet werden musste, wo die ganzen Gemälde von Leo Putz waren. Und ich hatte einen Gewölbekeller mit Truhen, mit alten Kostümen. Meine Mama ist zum Beispiel immer gerne ins Gärtnerplatz oder an die Oper gegangen, wenn der Verkauf war.
Mhm.
Und hat Kostüme eingekauft. Weil meine Eltern haben die tollsten Faschingsfeste überhaupt gefeiert. Aha. Da wurde dekoriert und so. Ja.
Welche Poster hingen über Ihrem Bett?
Oh, die Beatles,
aha,
die Kinks, Dozy, Biggie, Mick and Titch.
Dave, Dozy, Biggie, Mick and Titch.
Und ich war natürlich in Paul McCartney verliebt, weil ich musste mich ja auch entscheiden, Stones oder Beatles.
Und dann mussten Sie entscheiden, John Lennon oder McCartney.
Ja, nee, ne? Ich war
Paul.
Paul, eindeutig.
Gab es für Sie jemals einen Plan B zur Schauspielerei?
Jein. Also in der Tat wäre ich gerne mal auf so eine Clownschule gegangen, aber ich wusste, dass ich meine Synapsen da oben im Kopf, dass ich nicht verschiedene Dinge machen kann. Ich kann nicht jonglieren und gleichzeitig mit den Füßen was anderes machen und dann vielleicht noch ein Lied pfeifen. Das sind Sachen, die bei mir nicht funktionieren. Ich wäre vielleicht gerne Goldschmiedin geworden.
Schön.
Ja, das war absolut noch in mir drin, aber eigentlich nicht. Ich wollte spätestens seit ich 9 bin auf die Bühne.
Hm. Und wie hat dann der Patentanwalt Vater reagiert, als es hieß, Sie gehen nach der mittleren Reife vom Gymnasium auf die Schauspielschule?
Der war sehr easygoing, ja? Weil der war irgendwo ein Charlie Chaplin auch. Ja, und meine Mutter wollte ja auch immer Schauspielerin werden.
Mhm. Also ging das dann von vornherein? Und
die haben gesagt, Hauptsache du machst etwas mal ausnahmsweise richtig.
Ja, und das hat ja dann auch funktioniert.
Also mein Vater hat gesagt, das kannst gern machen, aber mach's gescheit.
Aha.
hieß das.
Und es ging ja dann auch gescheit. Also es ging ja richtig gescheit auch los. Also allein, ich habe die Liste ja vorhin schon mal gesagt, allein von 1969, noch während der Ausbildung ja auch Engagements, bis 79, 22 Kinofilme, 6.
Ja, wissen Sie warum? Weil ich bin entdeckt worden.
Ja.
Ich war also wahnsinnig frech und habe mich einfach hinter den Hansi Kraus gesetzt bei Pepe der Paukerschreck als Komparse. Und somit war ich immer im Bild. Mhm. Wenn der Hansi im Bild war, war ich irgendwo hinten, habe ich da so rumgehampelt, war die am lautesten lachte oder am lautesten geschrien hat. Und so bin ich entdeckt worden. Und im zweiten Lümmelfilm, Hurra, die Schule brennt, ein halbes Jahr später, habe ich eine 5-Satz-Rolle gehabt.
Ja.
Und
ja,
so ging es.
So ging es weiter und weiter.
Ja, die haben mir dann einen 3-Jahres-Vertrag angeboten.
Toll.
Konstantin.
Ja. Hat es insgesamt jemals so diesen berühmten beruflichen Durchhänger oder eine Krise gegeben für Sie, wo Sie gesagt hätten, Sie wüssten jetzt nicht so genau und
Nein.
vielleicht doch kellnern?
Nein, habe ich nicht, weil ich habe schon ganz, ganz früh wunderbare Hörspiele im BR gemacht.
Mhm.
Und ich habe ganz, ganz früh synchronisiert.
Mhm.
Und ich habe eigentlich, das ging dadurch, dass ich auch Theater gespielt habe und auch da nicht irgendwie elitär nur im klassischen Fach war, war ich breit aufgestellt. Das hat natürlich irgendwo dann auch nicht die Linie gebracht, die vielleicht so manch anderer Schauspieler gemacht hat, dass er eben da gerade, was weiß ich, am Deutschen Theater oder was ein Riesenstar war. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin schon in den Theatern auch immer als Gast gewesen.
Aber dafür halt wahnsinnig vielfältig. Und auch später dann als alleinerziehende Mutter nie ein Durchhänger oder nie eine Krise.
Ich habe meine Kinder eingepackt. Ich musste ein Kindermädchen finanzieren, weil das habe ich gebraucht, um dieses Leben zu führen. Meine Kinder eingepackt, die saßen in der Gasse auf dem hohen Schemel. Und haben
also
den
bitte nicht, dass hier Gerüchte entstehen. In der Gasse. Sie haben Ihre Kinder nicht auf die Gasse
so
gestellt.
So heißt es. Was bei ist uns die Gasse? Auf die Seitenbühne heißt
genau.
es. Ja.
Das heißt, die Speidel schickte ihre
die
Töchter
Kinder in die Gasse.
Ja,
die waren also bei uns in der Theatergasse gesessen und haben zugeguckt. Oder sie haben in der Garderobe gespielt mit Legos oder haben geschlafen. Also ich habe die einfach immer mitgenommen, bis sie in die Schule gingen.
Aber ich meine, da sind Sie schon wirklich beneidenswert, wenn Sie sich auch viele Ihrer Kolleginnen anschauen, wo man wirklich sagt, da kommt dann zwischendurch ein 5-Jahres-Loch oder ein 10-Jahres-Loch sogar, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, weil sie halt so breit aufgestellt war.
Vielleicht. Ja. Und auch, weil ich habe halt nicht mit so tollen Leuten zusammengearbeitet wie, was weiß ich, Wim Wenders, Werner Herzog, Fassbinder oder sowas. Die haben sich nicht für mich interessiert. Da habe ich zu sehr, da war ich zu hell. Ja, es aber war schon auch ein bisschen traurig manchmal.
Aber nach 10 Jahren spätestens, da war dann noch auch dieser Thriller Fleisch dabei. Von Rainer Erle.
Der war sehr früh. Der war sehr früh. Naja, ich habe mit Rainer Erle die letzten Ferien gemacht.
Genau, das war ganz am Anfang.
Das war einer der ersten Filme.
Aber Fleisch war dann, glaube ich, Ende der 70er.
Fleisch war 78, ja.
War das eine Wendemarke, weil das eben nicht so hell war, weil es ein Thriller war?
Es hätte eine werden können, wenn die Nominierung damals für den Bundesfilmpreis an mich gegangen wäre, was aber einfach boykottiert wurde. Ne? Der Film wurde ja nach 3 Tagen aus dem Kino genommen und ich war zwar nominiert, aber gekriegt hat ihn dann jemand anders. Und bei meiner Agentur klingelte das Telefon ununterbrochen und dann hat sie halt meinte, dass sie den richtigen Weg macht, indem sie dann sofort eine Rolle nach der anderen mich spielen lässt. Ich hatte dieses Bewusstsein von, wie schmiede ich eine Karriere, einfach nicht drauf. Und meine Agentin wollte Geld verdienen, schlicht und ergreifend.
Fleisch war aber doch sogar eine internationale Produktion auch, oder?
Naja, das war eine Weltproduktion insofern, weil er hat das ja in über 200 Länder, ich glaube 250 Länder wurde das ja verkauft. Und es war
auch international erfolgreich.
Es war vor allen Dingen im Osten erfolgreich, weil der böse Klassenfeind hat so einen Film gemacht. Und ich weiß, ich werde heute noch von Leuten, die damals in der DDR eben jung waren und ins Kino gegangen sind, werde ich angesprochen und sagen, ja, Fleisch war für uns Kult.
Mhm. Und Hollywood hat aber dann nicht geschrieben.
Doch, ich habe auch da einen Film gemacht und es hatten sich auch ein Agent angemeldet. Das war damals Paul Kroner, der hatte Liv Ullmann und den Brandauer im Vertrag und der hatte eigentlich wirklich vor, mich nach Amerika zu ziehen und ich hatte aber schon Kinder. Und ich war schon verheiratet und dann habe ich mit meinem Mann darüber geredet und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das stimmt gar nicht, was ich jetzt erzähle. Da war ich noch nicht verheiratet, auch noch gar keine Kinder, das war das zweite Mal. Ich war nämlich zweimal drüben, ja. Als ich Judgment for Berlin gedreht habe, da war das zweite Mal. Und da hatte ich dann auch Pro-Corona. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, nee, ich bin Europäerin. Ich glaube, das ist nicht meine Welt.
Aber auch nie bereut.
Ich glaube, ich hätte es einfach nicht geschafft. Bin mir da relativ sicher.
Hier haben sie es dafür geschafft.
Ja.
Und genug eines weiter. Jutta Speidel in 1 zu 1 der Talk heute. Warum ist die Schauspielerin Jutta Speidel heute mit knapp vor 70 so viel besser als die Jutta Speidel vor, sagen wir, 20 Jahren mit 50?
Als Schauspielerin? Mhm. Vielleicht bin ich tiefer. Vielleicht, ja, ich denke schon, dass ich eine tiefere Schauspielerin bin.
Nehmen Sie sich so wahr? Ja.
Also ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, ob ich wirklich so viel besser bin, weil das hat ja alles so seine Zeit. Also diese Jugendlichkeit und dieses Frische, dieses Naive, was man in frühen Filmen von mir sieht, hat ja auch seinen Charme. Also das hat schon auch was. Ne? Jetzt bin ich natürlich auch einfach in meinem Alter. Ich liebe ja meine böse Bertha, die ich jetzt Gott sei Dank weiterspielen darf in Tage, die es nicht gab. Das sowas macht mir natürlich sehr große Freude. Ich hatte komischerweise eben nie so Engagements, wo man eigentlich wirklich diese anderen Seiten von mir auch so mal rauskitzelt.
Jetzt sind wir aber dann wieder bei den Rollen für ältere Frauen, wo wir gleich noch hinkommen. Ich wollte vorher noch fragen, verstehen Sie Kolleginnen, weil verschiedene Engagements, verstehen Sie Kolleginnen, die Berührungsängste haben mit Fernsehserien? Sie hatten die nie, ne?
Ja, ich bin mir groß geworden damit, ja. Ich meine, jetzt wird es ja viel mehr gehypt als früher. Früher war das so, also ich meine, eine der anderen Kultserien ist Rival in der Rennbahn. Ja?
Klar.
Aber das spielt natürlich
Alle die meine Kulten, Töchter.
Alle meine Töchter. Das sind absolute Kultserien.
Aber Sie sagen jetzt, heute wird es viel mehr gehypt als früher. Früher gab es ja viel wenig Fernsehsender. Das heißt, es haben ja automatisch viel mehr Menschen wahrgenommen.
Ja. Die Einschaltquoten waren sehr viel höher.
Und es gab wirklich immer ja viele, die gesagt haben, Moment, Serie, das lang ich nicht an, weil dann bin ich verbrannt, dann werde ich nur noch entsprechend besetzt und das geht
man
gar nicht.
Man muss immer wissen, wann man aussteigt. Mhm. Also ich bin ja kein Dauerbrenner. Ja, ich sehe so wie Fritz Wepper zum Beispiel, der, also ich glaube, 40 Jahre in Serien verbracht hat. Und ich brauche immer neue Herausforderungen. Für mich muss immer was wieder neu erarbeitet werden. Wenn ich eine Figur kenne, dann fängt sie an, mich zu langweilen.
Ich dachte, dass Sie als erstes, als wir über Serien gesprochen haben, automatisch sagen würden, um Himmels Willen. Welche Bedeutung?
Um Himmels Willen, ja.
5 Staffeln, 65
Folgen? Ja, es ist die einzige Serie, wo ich ersetzt wurde, sagen wir mal, durch eine andere Kollegin, weil ich ausgestiegen bin, weil ich einfach gesagt habe, so.
Also Sie wurden freiwillig ersetzt, Sie wurden nicht rausgeschmissen.
Nein, ich habe sogar an der Besetzung mit nachgedacht und mit angeschubst. Und ich habe gemerkt, und das habe ich natürlich nicht erahnt, dass der Zuschauer das so übernimmt und dann überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, dass das eigentlich 2 Schauspielerinnen sind und auch 2 sehr unterschiedliche Schauspielerinnen, sondern Janina hat das ja, glaube ich, 15 Jahre gemacht und ich 5 Jahre. Insofern ist das verschwindend, obwohl diese Serie mit mir und für mich konzipiert war.
Es mag verschwindend sein, aber im Vergleich der Jahre. Aber trotzdem ist das ja, glaube ich, was sehr Spannendes. War rund um Ihren 50. Geburtstag. Diese Rolle als Nonne ist ja auch plötzlich ein völlig anderes Frauenbild, was da transportiert wird. Also Sie hatten den Luxus, da sehr ungeschminkt erwachsen zu werden.
Total ungeschminkt, ja. Und das war eben wirklich das, was mich auch gereizt hat und was ich auch vorgegeben habe. Ich habe gesagt, also ich mache das nur, wenn alle Kolleginnen, die Nonnen spielen, einverstanden sind und auch das wirklich durchziehen, dass wir außer vielleicht einem ganz kleinen Hauch von Make-up, ja, damit es besser in der Kamera ausschaut und nicht fleckig ausschaut, dass wir da nichts haben, dass wir also keinen Lippenstift tragen und dass wir auch nicht eine Mordswimperntusche haben. Aber es ist halt, meine alten Kolleginnen haben sich auch alle daran gehalten, die später nicht mehr.
Also aber war das für Sie vielleicht tatsächlich der Türöffner dahin, auch für spätere Rollen, wo Sie eben dann auch, nicht unbedingt ungeschminkt, aber eben einfach gereift und gealtert weiterspielen konnten? Bei vielen anderen wird sie dann dünn.
Es war aber immer klar für mich, dass ich das mache. Also
für Sie.
Ja.
Aber für die Sie besetzt haben vielleicht.
Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, als ich so gesehen habe, dass die Ersten sich in viel zu jungen Jahren haben operieren lassen oder Botox gespritzt, dann habe ich mir gedacht, hey, ihr seid wahnsinnig, ihr nehmt euch eine solche Chance, im Alter wirklich genau dem zu entsprechen. Und ich bin ja eine lebendige Alte, wenn man das so vom Alter, also ich fühle mich ja immer noch, wenn ich habe kein Empfinden für Zahlen, und 70 ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Zahl, die gleichzusetzen ist mit 70 vor, wenn ich meine Großmutter anschaue, wie die mit 70, ja, die waren wirklich alte Leute, und ich bin ein junger Mensch im Kopf, wie Gott sei Dank auch im Körper, also ich fühle mich ja gar nicht so.
Und es geht ja auch, Sie kriegen ja Rollen, Sie spielen ja, Sie haben ja gerade auch gesagt, wie Sie auch weiterspielen, und trotzdem ist diese Frage eben nach den Rollen für ältere Schauspieler, speziell Schauspielerinnen, die Sie ja vor kurzem auch in einem langen Interview mit Michaela May und Gisela Schneeberger besprochen haben, ist doch eigentlich komisch. Jetzt ist es doch so, dass die Babyboomer bald in Rente gehen. Die Gesellschaft einfach altert. Woran liegt es, glauben Sie, dass diese alternde Gesellschaft sich nach wie vor nicht so wirklich in den Rollen für Schauspieler widerspiegelt? Wenn Sie die Werbung anschauen, da finden Sie inzwischen lauter Grauhaarige. Aber offensichtlich im Film und Fernsehen immer noch nicht.
Doch, bei den Männern schon. Die Männer dürfen grau werden. Miroslav Nemec, Wachtfeitel, die sind ganz früh weiß geworden, und das fand ich toll. Doch, die Männer dürfen das schon. Die Frauen haben halt irgendwie... Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil wir haben ja auch Recherchen angestellt. Ich meine, wenn 51% aller Zuschauerinnen weit über 47 Jahre alt sind.
Das meine ich, die alternde Gesellschaft, ja.
Also, dann fragst du dich ja sowieso, wer gucken da überhaupt noch? Weil die Jungen gucken ja gar nicht. Ne? Also, für die gibt es aber nicht wirklich Frauenvorbilder. Aber, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist, ich habe auf der anderen Seite auch viele junge Schauspielerinnen und junge Zuschauer, die sagen, du bist für uns ein Vorbild. Also du das, was du verkörperst und wie du dein Leben meisterst. Ich hätte viele Geschichten zu erzählen, wahnsinnig viele. Vielleicht, und das hoffen wir, haben wir auch ordentlich was angeschubst mit dieser Sache.
Ja. Eine tolle Geschichte zu erzählen hat ja auch Ihre Romanheldin, Valerie, bei der es eben anders ist, die mit weit über 60 dann ihren großen Durchbruch sozusagen hat. Ein Auftritt als Clownin, nicht so ganz freiwillig. Gibt es für Sie denn jetzt umgekehrt mit 70 auch noch sowas wie eine Traumrolle, für die Sie alles stehen und liegen lassen würden?
Das weiß man nie, ja. Wenn... Klar, freue ich mich und hoffe, dass nochmal das große, dicke, fette Ding auf mich zukommt, wo ich all das reinpacken kann, was ich kann.
Und was ist es dann für eine Rolle?
Na, die hat schon ein universales Leben.
Also sie muss erst noch geschrieben werden.
Die muss geschrieben werden, auf alle Fälle. Ja.
Gut. Dann schreiben wir sie jetzt einfach.
Also ich würde zum Beispiel, wenn Amaryllis verfilmt werden würde, würde ich auf alle Fälle dafür plädieren, die Alte zu spielen, die da am Zürichsee sitzt, weil das ist auch eine wunderbare Figur, die alte Valerie.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Jutta Speidel, Amaryllis.
So heißt Ihr frisch erschienener Erstlingsroman. Warum haben Sie 70 Jahre lang gewartet, um einen Roman zu schreiben, Frau Speidel? Also Sachbücher gab es ja schon vorher.
Ja, eigentlich habe ich ja ein Exposé für ein Drehbuch geschrieben gehabt. Mhm. Und zwar für ein Ende. Und hätte da gerne einen Kinofilm draus gemacht. Und der dümpelte aber immer insgesamt über mehrere Jahre in drei verschiedenen Produktionen. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich gedacht, schmeiße ich das Ding jetzt in den Mülleimer. Ich war sogar in der Drehbuchwerkstatt. Ich habe mich mit Roland Zag lange drüber unterhalten und vielen anderen auch. Also ich habe wirklich gedacht, ich kriege das hin und merkte, ich kriege es nicht hin. Mhm. Ich kriege keinen Film hin, weil es wahrscheinlich keinen Zeitgeist hat. Und dann plötzlich stand der Roman vor mir. Ich habe gedacht, wenn mir der erste Satz einfällt, wenn ich weiß, wie das Buch heißen soll, und dann plötzlich stand es da.
Wussten Sie als erstes tatsächlich den ersten Satz oder wie es ausgeht? Manche wissen ja als erstes, wie es ausgeht.
Kann ich heute nicht mehr sagen. Ich glaube, mir war der erste Satz, das bin ich, Valerie, soeben geboren. Ich glaube, der stand einfach plötzlich da und dachte, ja, wow, ja, ich schreibe einen Lebensroman. Ja, wie interessant. Wie ist denn die? Ja, die ist eine Zwiebel, die entwickelt sich, die häutet sich, entwickelt sich. Und so kam ganz schnell die Amaryllis.
Und dann ging es mit dem Schreiben fiktional auch gut und leicht und schnell von der Hand?
Ich habe doch dann über anderthalb Jahre geschrieben und habe vor allen Dingen, also insgesamt anderthalb Jahre, und habe da aber dann vor diesem sehr schwierigen Schluss aufgehört. Ich habe auch irgendwann mal eben diese alte dramaturgisch eingebaut, weil ich merkte, es ist zu sehr. Und dann, und dann,
also
und dann.
Also die alte Valerie.
Die alte Valerie.
Man muss dazu sagen, es sind zwei Stränge. Das eine begleitet diese Valerie eben von klein auf, bis sie alt ist. Und dazwischen gesetzt sind immer kurze Teile der alten Valerie, die auf einen bestimmten Termin, einen Gesprächstermin wartet, so um nur zu verstehen, was sie sagt.
Sozusagen Rückblenden dann hat, Und das war, also ich habe lange geschrieben und ich habe ja alleine geschrieben, ohne Verlag. Ich wusste noch gar nicht, wer das verlegen wird, weil ich wollte erst mal wissen, ob das gut wird.
Und dann aber, ich meine, wenn die Speidel kommt mit dem Manuskript, das reißen ihr doch sämtliche Verlage aus der Hand.
Denkste Puppe.
Was?
Nein.
Echt?
Ganz lang nicht. Nee. Ich habe wirklich lange, weit über ein Jahr, habe ich gesucht nach dem richtigen Verlag. Mhm. Und auch die hatten so ihre Probleme mit dem Genre. Es war einfach so.
Es geht nicht nur um die Valerie, sondern insgesamt die Geschichte eines Paars, eines Clown-Paars. Sind Sie je als Clownin auf der Bühne in der Manege gestanden?
Ja, bei Stars in der Manege mit dem Fritz.
Aha, Fritz
Werther. Und das war wunderbar.
Ja?
Ich liebte es, eines meiner Highlights.
Ja? Dummer August oder welche Art von Clown?
Wir haben gespielt Biene, Biene, gib mir Honig. Das ist eine ganz berühmte
Klassiker.
Clownnummer. Ja, absoluter Klassiker.
Wo dann der
da sind wir natürlich
Wasser,
dumme.
Mit dem Wasser immer...
Ja. Wir sind natürlich dumme August gewesen, Der Weißclown war ja auch dabei.
Also das heißt, die Faszination Clown mussten Sie nicht sich anlesen, sondern die war da.
Doch, das musste ich richtig lernen. Ach so, ja.
Ja, okay, in der Umsetzung dann richtig lernen, klar. Aber da hat Ihnen jetzt fürs Buch dann noch eine vermeintliche Verwandte geholfen.
Nein, nicht nur. Es war vor allen Dingen, ich habe eine Recherchenreise gemacht und ich habe bestimmt, bevor ich Tina Speidel kennenlernte, habe ich 2 Jahre lang mir wahnsinnig viele YouTubes angeguckt über Clowns, habe mich sehr in den Avner verliebt. Das ist ein russischer Clown oder israelischer Clown. Also es gibt ganz tolle Clowns und das sind auch so Vorbilder für meinen Lorenzo zum Beispiel. Und dann wollte ich immer zu Dimitri, weil ich habe Dimitri vor weit über 30 Jahren mal kennengelernt und vor allen Dingen dann David Dimitri, seinen Sohn. Und wollte immer selber auch zu Dimitri und hatte eigentlich auch vor, meine Kinder zu Dimitri zu schicken.
Okay.
Und somit habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin ins Tessin gefahren und habe richtig alles angeguckt.
Und Dimitri, muss man sagen, eine echte, reelle Person, ein Clown, ein ganz berühmter aus der Schweiz eben, der in dem Buch auch eine Rolle spielt, weil er Workshops veranstaltet, eine Schule eben auch hat, wo sie ihre Kinder hinschicken wollten. Und wo an einer Stelle eben auch ihre Heldin, Valerie, kurz davor steht, in einen Workshop zu gehen, wo es dann darum geht, ob sie genommen wird oder nicht genommen wird. Wollen Sie da eine kurze Stelle vorlesen? Da ist Valerie 19.
Okay, das mache ich. Moment, ich muss jetzt erstmal für eine Brille aufsetzen. Aufgeregt bin ich. Einerseits bin ich begierig darauf, in diesen Wochen alles zu erlernen, was man mir beizubringen gewillt ist. Andererseits habe ich Angst davor, zu versagen. Was mache ich, wenn meine Begabung nicht ausreicht? Es wäre eine Ohrfeige, die mich fürs Erste ins Out schießen würde. Ich will nichts anderes lernen als das. Artistin zu sein bedeutet mir alles. Davon träume ich, seit ich denken kann. Dafür nehme ich jede erdenkliche Anstrengung in Kauf. Ich habe ein Ziel und das werde ich erreichen. Ich bewundere Lorenzo, weil er schon viel weiter ist auf seinem Weg und trotzdem noch so ein solides Handwerk nebenbei erlernt, um ein zweites Standbein zu haben. Ich entdecke bei mir keine zweite Begabung, nicht mal im Ansatz. Jedoch spüre ich einen solchen starken Drang, mich zu verwirklichen, mich besser kennenzulernen, auszuloten, wozu mein Geist und mein Körper fähig sind. Dieses Summercamp wird mir vielleicht einen Weg aufzeigen. Jetzt ist alles noch ohne Verpflichtung. Aber falls ich mich danach zur Aufnahmeprüfung anmelden und angenommen werden sollte, würde sich mir eine Welt eröffnen, der ich mich mit größter Leidenschaft hingäbe.
Aus Amaryllis von Jutta Speidel. Vielen Dank. So, jetzt ersetzen wir in dem Ausschnitt Artistin durch Schauspielerin. Dann ist schon ziemlich viel Jutta Speidel in der Batterie, oder?
Das überlasse ich dem Leser.
Ja.
Er kann mich entdecken, er kann aber auch... Alles ist fiktiv und doch ist es irgendwie realistisch. Also man weiß es nicht.
So muss man das sagen, genau.
Ja.
Aber man hört, dass sie sehr wahnsinnig viele tolle Hörbücher auch gemacht haben. Ich glaube, ich habe sie zuletzt gehört in Starnke, hier in Bayern 2, in einem ganz tollen
ja,
Spiel.
Stimmt.
Valerie tritt aber später in den Hintergrund, bleibt als Regisseurin, als Dramaturgin so ein bisschen im Schatten ihres Mannes. Das wiederum wäre ihr es nie so gewesen, oder?
Nein, das hat mit mir. Erstmal habe ich keine lebenslange Beziehung, sondern ich hatte ja, wie nennt man das?
Lebensabschnittsgefährten.
Gefährten, ja. Genau. Naja, es ist einfach so, sie ist in einer Männerdomäne und das ist nach wie vor und man redet eigentlich überhaupt nicht drüber. Vielleicht hat es mich auch deshalb so interessiert, über eine Clownin zu schreiben, weil es gibt so wahnsinnig viele begabte Clowninnen, die in einem Duo auftreten oder in einer Formation mit 4, 5 anderen. Aber der Solo-Clown ist fast immer, bis auf Gadi Hutter im Moment, die einfach aber auch schon seit 30 Jahren an der Spitze steht, aber ziemlich alleine, muss
Klassische
ich sagen.
Clown ist tatsächlich immer ein Mann, ja, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht.
Ich habe das auch erforscht. Ich habe mir dann gedacht, woher kann denn das eigentlich kommen? Und das bringt dich unweigerlich zu Shakespeare. Oh, Ariel jetzt. Und Puck.
Ja, Midsommernachtstraum.
Midsommernachtstraum und, und im Sturm. Also das sind natürlich Figuren, die sind der Spiegel der Gesellschaft und der Spiegel der Menschen. Und das sind Wesen, das sind Geister, das sind, oder eben beim Zirkus der dumme August. Aber es gibt so viele Intellektuelle, so viele tolle Clowns, die...
Wir müssen eins noch schnell auflösen, weil wir es kurz erwähnt haben, bevor wir Fragezeichen zurücklassen. Also diese Tina Speidel, nur weil wir die gestreift haben. Das ist, hieß es dann, also deine Schwester ist ja Clownin.
Ja, ich wurde darauf angesprochen, weil ich, nimm doch deine Schwester. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Schwester. Natürlich hast du eine Schwester. Wieso? Ich habe doch keine Schwester. Wer soll denn das sein? Na, die Tina. Dann sage ich, ich habe keine Tina. Ist es eine Cousine? Nein, ich habe auch keine Cousinen, die Tina heißen. Ja, wer ist denn das? Wie heißt die mit Nachnamen? Speidel. Hä? Die hat bei Dimitri gelernt und sie kommt aus einem anderen Speidelstrang, aber sie ist komischerweise mit meinen Cousinen verwandt und das war wunderbar.
Und
der bin ich sehr viel dankbar.
Geholfen.
Ja, aber jetzt haben wir die Klammer zugemacht, weil Tina war natürlich mein Ansprechpartner in vielen, vielen Fragen.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jutta Speidel. Hinterm Horizont geht's weiter.
Horizont heißt der Verein, mit dem Sie schon seit 97 eben obdachlose Kinder und ihre Mütter unterstützen. Wie sind Sie gerade zu diesem Thema gekommen?
Ich bin ein Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht und ich habe irgendwann mal obdachlose Kinder gesehen und habe mich gefragt, wer ist für die da? Gibt es eine Mutter, einen Vater und so? Und dann habe ich einen Artikel gelesen im BIS und habe festgestellt, es gibt...
BIS, Obdachlosenzeitschrift in München, ja?
Genau. Und habe festgestellt, dass diese Kinder und ihre Mütter tatsächlich auf der Straße waren. Und dass die natürlich in Frauenhäuser oder sowas untergebracht werden oder in kirchliche Einrichtungen. Aber dass es viel, viel, viel mehr sind, als man überhaupt annimmt, dass die Dunkelziffer enorm hoch ist. Und was liegt dahinter? Oder was ist der Grund für Obdachlosigkeit und warum sind die weg? Das ist Gewalt. Bei 98% aller Frauen ist häusliche Gewalt der Grund.
Mhm. Und damit war für Sie das Thema gefunden, Sie sich engagieren wollten.
Ja.
Ja. 97 angefangen und seit 2004 gibt es jetzt eben ein erstes Horizonthaus als Schutzraum in München. Dann kam ein Wohnhaus als zweites.
Mit dauerhaftem Wohnen und ganz vielen Einrichtungen.
Und jetzt?
Da haben wir Werkstätten und jetzt bauen wir, sobald der Stadtrat jetzt endlich mal seinen Haken dahinter setzt, dass wir uns die Mülltonnen bauen, dass die am falschen Platz waren. Jetzt dauert es wieder 2 Monate länger, also wir tun seit 3 Jahren damit rum, ein drittes Haus zu bauen, ein Schutzhaus und diesmal mit einem, wir haben ja immer Weiterführungen von Haus zu Haus und diesmal wird es etwas da drin geben, was wahnwitzig notwendig ist und zwar ein Gesundheits- und Traumatherapiezentrum mit auch einem Kinderarzt und einem Frauenarzt, einer Ärztin oder Frauen- oder Kinderärztin. Weil wir ganz, ganz viele Frauen haben, die nicht nur körperliche große Probleme haben, wie zum Beispiel Beschneidung oder sowas, sondern sie haben auch ganz große psychische Probleme und die Kinder ganz genauso.
Jetzt sagen Sie, Sie tun seit 3 Jahren schon rum und dieses dritte Haus ist möglich. Okay, Sie haben dann diese Stiftung, mit der Sie Horizonte unterstützen, natürlich Spenden und eben auch zum Beispiel eine Erbschaft, die das vererbt hat, das Grundstück, das Sie...
So ist es. Das bekommen. Ist eine alte Mosacher Bäuerin gewesen und die war lustigerweise, wie ich dann herausgefunden habe, mit sehr vielen Schauspielern befreundet, weil sie ein kleines Lokal hatte. Und da waren, und das war sehr billig und da sind die Schauspieler rausgefahren und haben sich bei ihr im Lokal satt gegessen und so war sie immer, also die muss wahnsinnig affin gewesen sein und vielleicht kannte sie mich als Schauspielerin und hat irgendwann mal, ich habe sie ja nicht kennengelernt.
Ihren Verein nicht ein Grundstück, wenn sie sie nicht als Schauspielerin kannte, behaupte ich jetzt.
Ja, vielleicht kannte sie auch Horizont, also wie auch immer. Ja. Jedenfalls hatten wir dieses große Glück, dieses Grundstück mit einem Bestandshaus zu erben und wir haben lange umeinander getan, ob man das Bestandshaus, weil das natürlich auch in dem Nachlass drinsteht, dass wir für Mütter und Kinder Wohnraum bieten müssen. Und da hatte sie sich, glaube ich, vorgestellt in dem alten Haus, aber das war nicht so einfach. Man musste das genau untersuchen, aber jetzt sanieren wir es.
Was für ein Budget haben Sie insgesamt so?
Ja. Och, also im Moment sind es 2,5 Millionen, die ich sammle und sammeln muss. Aber das wird natürlich mit dem dritten Haus, da kannst du schon mal noch mindestens 1 Million draufpacken. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch leider Gottes in diesen 3 Jahren, wird das ist alles sehr teuer geworden. Ne?
Und man merkt schon, wenn Sie erzählen, also von der richtigen Position der Mülltonnen bis hin zu, was geht in welcher alles. Art vom Haus, Sie sind da kein Gesichtsverleiher oder sowas. Also wie viel, naja, gibt's ja. Auch völlig in Ordnung. Aber bei Ihnen, wie viel von Ihrer Zeit stecken Sie? Sie sind Vorsitzende, Geschäftsführerin, glaube ich. Wie viel von Ihrer Zeit stecken Sie da?
Ich bin nicht Geschäftsführerin, sondern ich bin im Vorstand. Aber wir haben keine Geschäftsführung gehabt bislang. Und wir haben das im Vorstand aufgeteilt. Und wir werden jetzt zum ersten Mal, weil wir einfach so riesengroß sind, ich habe fast 70 Angestellte, also das ist schon gewaltig. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Und es sind halt wirklich unglaubliche Verantwortlichkeiten. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt eine Dreierspitze. Und die Dreierspitze fängt im April an. Und das wird spannend, weil wir dann aus dem Vorstand uns auch wirklich wieder auf andere Sachen konzentrieren können. Ich bin ja die Frontfrau im Außendienst, ich bin für Marketing, Fundraising und natürlich als Ideengeberin und Kreative bin ich natürlich immer gefragt. Und letztendlich auch Entscheiderin. Ich muss entscheiden.
Klar. Also und kostet einfach auch Zeit.
Viel. Ja. Aber es macht Spaß.
Gibt es dann aber wieder, wenn dann das Dreigestirn sozusagen tätig ist, gibt es dann wieder mehr Zeit auch für Schauspiel? Wie ist da der, wie ist Ihr schauspielerischer Horizont? Zuletzt war es, glaube ich, Miss Higgins?
Musical, da bin ich, die spielen das dieses Jahr leider Gottes
das
nicht.
Das wollte ich fragen, am Gärtner Platz Theater gibt es ja nicht.
Ja, die haben 7 andere Stücke, die sie rausbringen müssen, jetzt Leben Miserabel. Und somit fällt die Fair Lady jetzt für dieses Jahr aus, leider Gottes. Aber nächstes Jahr habe ich schon wieder Anfragen, wann ich sie spielen will.
Mit 71 dann. Das ist jetzt natürlich geschummelt, das muss man jetzt erklären und aufklären, weil wenn wir die Sendung senden, dann haben wir die schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Aber wenn wir sie dann senden, gilt, morgen ist er, der 70. Da sind Sie, aber da hätten Sie gar nicht mehr gekonnt, gell? Weil wo sind Sie da?
Das sage ich nicht, aber ich
wäre deswegen frage
verdammt
ich,
weit weg.
Verdammt weit weg?
Ja, ja.
Feiern?
Naja, ich habe für meine Kinder und für meine Enkelkinder Flugtickets gekauft. Ich bin jetzt kein CO2.
Und wenn Sie liegen, liegen Sie vermutlich irgendwo, wo es warm ist.
Ich schnorchel.
Sie schnorcheln.
Ja, ja, weil die Unterwasserwelt habe ich ja von meinem Vater gelernt.
Und dann ist das eine, 2 Enkel, 2 Töchter, ein 5-Mädels-Urlaub?
Nee, es ist ein Kerl dabei.
Ist ein Kerl dabei?
Ja, Janis, der 7 ist.
Okay, na gut.
Ja. Yeah.
Und das wird dann der 70.
Das wird der 70.
Was ist das Tollste dran, 70 zu werden?
Weiß ich nicht, das sage ich Ihnen nachher, keine Ahnung. Es ist halt eine Zahl, es ist eine runde Zahl. Und da ich alle 10 Jahre irgendwie eine tolle Reise mache und ein tolles Fest, habe ich das auch dieses Jahr gemacht. Ich habe im Deutschen Theater im Silbersaal mein Buch präsentiert, meine Amaryllis, mit einer schönen Performance und mache eine große Reise.
Gute Reise.
Ja.
In die 70 und zum Schnorcheln. Mhm. Vielen Dank für den Besuch, Jutta Speicher.
Ich danke Ihnen, es war sehr schön.
Danke sehr. Bewegendes aus unserer Gesellschaft hören Sie auch im Podcast Radioreportage. Bei uns spannende Themen und Menschen. Jeden Tag eine neue Ausgabe der Radioreportage in der ARD Audiothek Und überall da, wo es Podcasts gibt, und da muss man mal schauen, ob nicht Starnke ist bestimmt auch noch drin, dieses tolle Hörspiel.
Kann schon sein, ja.
Denke ich mal auf alle Fälle.